Als Predigttext habe ich mich für unseren heutigen Sonntag für den Text aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4 entschieden, die Verse 1 bis 11. Es ist die Geschichte, als Jesus, so berichtet uns das die Bibel, vom Teufel versucht wurde. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher zu ihm und sagte: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht mit deinem Fuß an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dann führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Mit dieser Geschichte stehen wir am Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Und diese Geschichte nimmt schon vieles vorweg, was sich dann im Leben Jesu ganz konkret wieder ereignen wird. Auftakt seines öffentlichen Wirkens war seine Taufe durch Johannes dem Täufer im Jordan. Und unmittelbar auf diese Taufe folgt diese Versuchungsgeschichte. Die Taufe Jesu dürfen wir verstehen wie die Salbung, mit der im Volk Israel Könige und Priester in ihr Amt eingesetzt wurden. Denn nach der Taufe, so berichtet die Geschichte, kam Gottes Geist wie eine Taube über ihn und Gottes Stimme bestätigte ihn als Sohn Gottes. Die Salbung von Königen und Priestern, mit denen sie eingesetzt wurden, sollte eben dies herbeiführen: die Ausstattung mit dem Geist Gottes und die Beauftragung durch Gott. Denn durch Gott sollte ihre Macht legitimiert sein und damit auch an den Willen Gottes gebunden sein. Mit dieser Taufe ist also Jesus der Gesalbte Gottes, oder wie im Griechischen oder Aramäischen das Wort Gesalbter heißt, der Christus oder der Messias. Jesus ist nun also als der Christus, der Messias eingesetzt worden, in der Bestätigung durch die Taufe und durch die Stimme Gottes. Dieser Geist Gottes, der nun auf ihn liegt, führt Jesus als erstes in die Wüste. Und das heißt hier, damit er vom Teufel versucht würde. Das klingt so, als ob Jesus sich als allererstes mal so richtig bewähren muss in seinem neuen Auftrag. Ja, aber welchen Sinn soll das haben? Will Gott seinen Sohn erstmal testen, ob er zu Recht Gottes Sohn und Messias sein darf, ob er zu Recht der Christus ist? Ich denke, es hat einen anderen Hintergrund, nämlich den wir vorhin in unserem Eingangstext aus dem Hebräerbrief gehört haben. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Die Wandlung, die Umwandlung, die Gott in meinem Leben, in deinem Leben erreichen will, kann also nur möglich sein, wenn in Jesus Gott nicht da ganz oben über uns allen steht und dann von oben herab seinen ganzen Zorn auf uns ausgießt oder uns sich huldvoll herabneigt zu den kleinen Würmern da unten, sondern wenn Gott mitgeht, mit uns mitgeht, mit uns hineingeht, hinein in alle Gefährdung, hinein in alles Versagen, in alles Leid, in alle Zerstörung, die sich in unserem Leben abspielt, schicksalhaft und durch unser menschliches Versagen. In Jesus steht Gott nicht über uns, sondern neben uns, als Schwester, als Bruder. Er leidet mit uns, er ist schwach mit uns, er lebt und er stirbt mit uns. Hier wird als erstes deutlich, dass Jesus der mitgehende Gott ist, der mitgehende Gott, der unsere Schwester ist, der unser Bruder ist. Jesus fastet. Fastet 40 Tage. 40 Tage ohne Nahrung. 40 Tage Offenheit zu Gott. 40 Tage Entbehrung. 40 Tage Selbstbesinnung. Wo soll dieser Weg hinführen? Wer will Jesus sein in seinem Auftreten? Die Zahl 40 war für das Volk Israel mit Symbolik geführt, die wir vielleicht umfassend gar nicht mehr heute nachvollziehen können. 40 Jahre wanderte das Volk Israel in der Wüste Sinai, bis es die Reifung bekommen hatte, erworben hatte, um in Freiheit und Verantwortung in die neue Heimat zu gehen. 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai, als er das Gesetz Gottes empfing. Eine ganz wichtige Neuorientierung und Ausrichtung. Das sollen nur zwei Beispiele sein. Die Zahl 40 als Zeit von Selbstbesinnung, von Reifung, als Zeit, um Gott und seinem Auftrag und seinem Weg wirklich nahe zu kommen und das innerlich mit sich zu verbinden, mit der ganzen Person zu verbinden. 40 Tage, Zeit aber auch, nach der Hunger wirklich wehtut. Und hier zeigt sich also auch schon das erste Mal, dass der Weg Jesu ihn nicht vor Leid und Entbehrung schützen wird. Im Gegenteil, Leid und Entbehrung gehören zu diesem Weg. Ja, sie säumen ihn geradezu. Dabei geht es nicht etwa um Leid, um des Leidens willen, sondern darum, dass sein Auftrag, sein Ziel es erforderte, Leid auf sich zu nehmen. Die Versuchung, Leid vielleicht doch umgehen zu können, zeigt sich dann auch mehrfach in dem weiteren Weg Jesu. Als er beispielsweise seinen Jüngern voraussagt, dass er in Jerusalem demnächst einen schweren Weg des Leidens und des Sterbens gehen muss, versucht Petrus, ihn abzuhalten, voller Mitgefühl und Angst. Jesus sieht hier wieder den Versucher vor sich. der genau das tut, was gerade eben hier auf diesem Berg geschieht. Und deshalb reagiert Jesus so scharf. Er sagt: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und wie wir wissen, kam der Versucher wieder im Garten Gethsemane. Unmittelbar vor seinem schweren Leidensweg fragt Jesus Gott dreimal, ob es möglich ist, dass der Leidenskelch an ihm vorübergeht. In Matthäus 26. Und schließlich, als Jesus am Kreuz hängt, tauchen auf einmal dieselben Worte auf wie in unserem Text. Bist du Gottes Sohn, dann, sagen die Spötter, dann steig doch herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Und damit kannst du doch zeigen, dass du Gottes Sohn bist. Dann werden alle Leute dir zu Füßen liegen. Warum denn dieses Leiden? Ja, warum? Wir werden uns das noch näher anschauen. Jesus ist hungrig, der Hunger schmerzt. Da kommt der Versucher, der Zerstörer und setzt genau bei dieser extremen Bedürftigkeit an. Und es kommen drei Angriffe, mit denen er versuchen will, Jesus auf die Probe zu stellen oder ihn vielleicht auch aus der Bahn zu werfen. Was hat es nun mit diesen drei Angriffen auf sich und was ist das Zerstörerische daran, das Gefährliche? Das, was der Versucher hier anbietet, ist eigentlich nicht schlecht an sich. Das ist das Tückische. Es kommt teils sogar fromm und biblisch und plausibel daher. Von daher steht Jesus noch einmal ganz unmittelbar vor der Frage, wie versteht er überhaupt seinen Auftrag und wie will er ihn umsetzen? Das Gemeinsame dieser Angriffe ist wohl, meine ich, dass sie einer sehr vordergründigen, materiellen Vernunft folgen und dabei Gott und seinen Willen außer Acht lassen. Aber das geht nicht mal so offensichtlich gegen Gott. Gott wird nur so klammheimlich beiseite gelassen. Wie ist das nun mit der ersten Versuchung, mit dem Brot? Ich will diese erste Versuchung mal überschreiben mit Glauben und Verantwortung statt schneller Bedürfnisbefriedigung. Glauben und Verantwortung statt schneller Bedürfnisbefriedigung. Eigentlich sagt der Versucher doch was Plausibles und was Gutes. Mal auf unsere heutige Welt übertragen. Jesus, wenn du nur willst, guck dir an, wie viele Millionen Menschen auf der Welt hungern. Du kannst den Hunger doch beseitigen, wenn du nur willst. Hast du denn gar kein Mitleid mit all dem Hunger auf der Welt? Überleg doch mal. Du hungerst, überall auf der Welt verhungern Menschen. Beseitige ihn doch einfach. Und alle Welt wird anerkennen, dass du der Sohn Gottes bist. Nein, sagt Jesus, Gott wirft uns das Brot nicht einfach hinterher. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Es gibt ja dann wenig später tatsächlich ein Brotwunder in Matthäus 14. Jesus macht mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt. Aber diese Speisung steht in einem anderen Zusammenhang. Die Menschen waren ihm gefolgt. Sie hatten seine Worte gehört. Sie waren bereit zu teilen und aufeinander Acht zu haben. Glaube, Verantwortung und dann Sättigung. Dann schließlich wird das Wunder der Sättigung aller Menschen möglich, die hier beisammen waren. Auf Gott hören, miteinander teilen und satt werden, das gehört zusammen. Wir kriegen Sättigung eben nicht hinterhergeworfen. Auch wenn das bitter ist, auch wenn das Menschenleben kostet. Wir sind gefordert in unserem Glauben und in unserer Verantwortung. Und noch eindrücklicher wird es, wenn Jesus uns sagt, dass er selbst unser Brot ist. Jesus gibt sich, gibt seinen Leib, sein Leben hin, um uns mit Gott, mit dem Nächsten, mit der Schöpfung auszusöhnen. Immer wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, erinnern wir uns, dass Jesus durch seine liebende Hingabe unser Lebensbrot geworden ist, geistlich gesprochen und auch ganz materiell gesprochen. Wenn wir dies ausklammern, wenn die Hingabe an Gott und an den Nächsten verloren geht, wenn wir die Bewahrung der Schöpfung vergessen, dann geht uns auch ganz materiell letztlich unser tägliches Brot verloren. Die zweite Versuchung. Ich will diese zweite Versuchung einmal überschreiben mit Liebe statt oberflächlicher Beliebtheit. Liebe statt oberflächlicher Beliebtheit. Jesus soll auch wieder etwas scheinbar ganz Frommes tun, nämlich Schutz suchen im Tempel Gottes. Also in dem Haus, wo so mancher schutzloser, verängstigter Mensch Zuflucht sucht. Da wird sogar eine göttliche Zusage zitiert aus Psalm 91. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus soll also die Größe und Bewahrung Gottes so richtig deutlich machen, indem er sich von der Zinne des Tempels hinabstürzt und alle können sehen, wie die Engel ihn langsam sanft hinabschweben lassen. Das ist doch was zur Ehre Gottes. Jesus soll sich also mutwillig hinabstürzen und soll dann von Gott sanft aufgefangen werden. Das Problem daran, Jesus macht klar, dass wir nicht nur Gott, sondern uns selbst entwürdigen, wenn wir Gott die Regeln aufdiktieren, wie er sich als Gott zu beweisen hat. Damit stellen wir uns über Gott. Wir versuchen, Gott zu beherrschen und ihn für uns verfügbar zu machen. Das kann, wie gesagt, sehr, sehr fromm daherkommen. Ich kenne ein Beispiel von, ich muss es so sagen, selbsternannten Gesundbetern. Ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil, Gott ermutigt uns, ja, legt einander die Hände auf, auch einem Kranken, und es wird besser mit ihm werden. Wir haben solche Zusagen. Aber Gesundbeter, die meinen, wir hätten ein Menschenrecht auf Heilung, und wer nicht geheilt wird nach Handauflegung, der hat eben nicht richtig geglaubt. Ich kenne einen gläubigen Mann, der eben nach einer solchen Erfahrung, und er wollte wirklich glauben, dass Gott ihn heilt, und es geschah eben nicht. Und er glaubte, von Gott abgefallen zu sein und beging Selbstmord. Wir dürfen Gott viel, ja letztlich alles zutrauen, aber wir können nicht über ihn verfügen. Wir können ihm nicht und niemals unsere Regeln diktieren. Auch wenn es noch so schön wäre, wenn Gott durch einen Gottesbeweis alle Menschen herumdrehen würde. Aber das ist nicht der Weg, den Gott mit uns gehen will. Vielleicht, weil die Entscheidung für Gott und seinen Weg dann eben nicht aus Liebe und Vertrauen, sondern aus oberflächlichem Jubel oder vielleicht sogar aus Angst und Unterwerfung erfolgen würde. Gott will unsere freie Entscheidung aus Liebe und Vertrauen. Und wenn es um das Fallenlassen geht, letztlich hat sich Jesus aber eben auf seine Weise fallen lassen, hat sich herabgestürzt. Herabgestürzt, nicht um spektakulär von der Zinne des Tempels herunterzuschweben. Nein, vielmehr ließ Jesus sich ganz fallen, ganz und gar, als er aus Liebe zu uns, aus Treue zu seinem Auftrag sein Leben aus der Hand gab und starb. Und damit konnte Jesus nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Mit dieser Hingabe, mit dieser Art, sich fallen zu lassen. Nicht um der Größte zu sein und um gar Gott zu übertrumpfen, nein, aus Liebe und Hingabe. Und ich glaube ganz fest, wer sich in dieser Weise fallen lässt, in dieser Hingabe, wer in dieser Hingabe auch bereit ist, Leid oder gar den Tod auf sich zu nehmen, der darf wissen, ich werde auch nicht tiefer fallen als eben in dieser Hand Gottes. Für diese Hingabe gilt das, was Psalm 91 meint. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. So wie dann am Schluss dieser Versuchungsgeschichte auch Engel kommen. Ja, sie kommen nicht, weil Jesus sie herbeikommandiert hat, weil er eben der Größte ist, sondern weil er unbeirrt, hingebungsvoll seinem Auftrag gefolgt ist. Die dritte Versuchung. Ich möchte sie mal überschreiben mit Hingabe statt Unterwerfung. Hingabe statt Unterwerfung. Schließlich führt ihn der Versucher auf einen hohen Berg und meint, Jesus könnte doch am besten als Messias wirken, wenn er sich mit der Macht verbündet. So nach dem Radfahrerprinzip, buckel nach mir, nach oben, nach dem Satan, unterwirf dich mir und ich werde dafür sorgen, dass die ganze Welt sich dir unterwirft. Ja, aber dann bist du endgültig in dieser Welt der Größte. Und du wirst dafür sorgen, dass alle Welt, ob sie nun wollen oder nicht, endlich Gottes Willen erfüllen. All das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Mit Kaiser Konstantin, wenn wir die Kirchengeschichte sehen, begann das ja wirklich, das Bündnis zwischen Macht und Christentum. Der Kaiser setzte durch, dass Christen nicht mehr verfolgt werden, sondern dass alle an diesen Jesus Christus zu glauben haben, per Dekret. Wie hat das jeweils geendet? Wie oft ist der Glaube durch die Macht korrumpiert, missbraucht, ja geradezu ins Gegenteil verkehrt worden? Die große Versuchung, wenn du die Macht hast, dann kannst du doch endlich alle christlichen Ideale durchsetzen. Dann beginnt das Himmelreich auf Erden, dann wird doch alles gut. Wäre das nicht die Lösung? Gern wird auch in der christlichen Gemeinde, in der Kirche, mit dem angeblichen Willen Gottes Macht ausgeübt. Macht innerhalb der Gemeinde, Macht innerhalb der Familien, wo Kinder mit dem Willen Gottes regiert werden. Wenn du mir nicht gehorsam bist, dann ist Gott aber ganz traurig über dich. Da wird Gott als verlängerter Arm unserer elterlichen Erziehung missbraucht. Alle Versuche, mit dem Mittel der totalen Macht die Menschheit zu erlösen, sind gescheitert. Alle Reiche, einschließlich des sogenannten Dritten Reiches und des Kommunismus. Der Kommunismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Sie sind untergegangen. Gottes Weg ist ein anderer, so sagt es uns Jesus. Ja, Jesus fand sich dann in der Tat auf einem Berg wieder, auf einem besonderen Berg. Aber es war nicht die Macht der Gewalt, die ihn dahin führte, sondern es war die Macht der Liebe. Die Macht der Liebe, durch die er sich auf dem Berg Golgatha wiederfand. Der Berg Golgatha, wo er nicht die Herrschaft über uns alle an sich riss, sondern wo er für uns verblutete. Für uns sein Leben gab. Und dann, nach Ostern, nach seiner Auferweckung, fand Jesus sich nochmals auf einem Berg wieder, auf einem hohen Berg. Dort, wo er seine Jünger zusammengerufen hatte, ein letztes Mal. In Matthäus 28, Vers 16, folgende lesen wir: Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und Jesus sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, wie sollen wir das jetzt verstehen? Nun doch, der Jesus, der die totale Macht an sich reißt. Er sagt aber nicht: Ich bin jetzt der totalitäre Herrscher dieser Erde. Getragen ist seine Macht aus der Perspektive Gottes im Himmel und auf Erden. Hier ist eine andere, eine geistliche Macht gemeint, eine Macht, die zu Gottes Liebe hinführen will. Und hier spricht eben nicht der Gewaltherrscher, sondern seine Macht wird legitimiert durch seine Hingabe. So, wie er es vor seiner Hinrichtung auch seinen Jüngern noch einmal mitgab, als Vermächtnis. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist der Weg Gottes, der Weg Jesu. Und deshalb musste er dem Versucher widerstehen. In Jesus tritt uns der Dienende, der Mitgehende, der Mitfühlende, der Mitleidende Gott entgegen. Und zugleich tritt uns in Jesus der Gott entgegen, der uns ehrlich sagt, dass der Weg der Liebe auch Verantwortung bedeutet, der Weg der Liebe auch Opfer und Leid mit sich bringen wird. Gott will uns nicht durch Illusionen ködern. Gott will sich nicht anbiedern. Gott will uns nicht hintergehen und manipulieren. Er will keine erzwungene Hingabe. Er will keinen oberflächlichen Beifall. Er will keine Unterwürfigkeit. Und Gott will auch keine Rache dafür, dass wir uns ihm nicht ängstlich unterworfen haben. Nach dem Motto aller Diktatoren: Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Gott will unsere freie Entscheidung, unsere freie Hingabe aus Vertrauen und Liebe. Deshalb widersteht Jesus der Versuchung, sich durch prompte und billige Wunscherfüllung schnell beliebt zu machen, durch Befriedigung der Sensationsgier zum Superstar zu werden oder durch die Macht, unterwürfige Untertanen zu kriegen. All dies schlägt ohnehin schnell ins Gegenteil um. Wenn Zuckerbrot und Peitsche mal nicht mehr funktionieren, wenn man den Launen der Leute nicht mehr genug Futter geben kann, was wäre es denn auch für ein erbärmlicher Gott, der es nötig hätte, uns klein und unmündig zu halten oder sich uns billig anzudienen? Gott will Liebe statt Beliebtheit, Hingabe statt Unterwerfung. Gott will Glauben und Verantwortung statt schneller Wunscherfüllung. Die Bibel sagt uns durch viele schöne Bilder, wer wir für Gott sind. Wie wir schon vorhin gesehen haben, Gott sagt uns, dass wir seine Schwestern und Brüder sind, seine Kinder, seine Braut, seine Freunde. Alles Bilder, die deutlich machen, dass wir Gottes Gegenüber sein sollen. Dass Gott uns also nicht klein machen, sondern Schritt für Schritt zur Vollendung führen will. Gott will uns zu dem werden lassen, was wir eigentlich sein sollen, nämlich Ebenbild Gottes. Dies werden wir freilich in diesem Leben nur sehr, sehr unvollkommen sein. Aber wir dürfen, wenn wir uns diesem liebenden Gott nähern, eine Ahnung bekommen, eine Ahnung, wie Vollkommenheit einmal sein wird. Amen.